Wer Psycho-Onkologin ist, begleitet Menschen psychologisch rund um eine Krebsdiagnose. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich heute mit Astrid Lübben. Sie ist als Psycho-Onkologin in einem Klinikum tätig. Aus ihrer Erfahrung gibt sie einige Tipps und Hinweise, was in den verschiedenen Phasen rund um eine Krebsdiagnose helfen kann und beschreibt unter anderem eine Technik, die das Grübeln stoppen kann. Am Ende des Gesprächs gehen wir außerdem darauf ein, warum Palliativmedizin und Palliativstation noch lange nicht heißen muss, dass es ums Sterben geht. Vorab der Disclaimer: Nichts von dem, was wir heute sagen, kann irgendwie den Besuch einer Ärztin, die Unterstützung durch einen Therapeuten ersetzen, sondern wir geben nach bestem Wissen und Gewissen unsere Erfahrungen, unsere Ideen, unsere persönlichen Meinungen weiter. Was ihr daraus macht, liegt ganz bei euch. Wir können selbstverständlich dafür keine Haftung übernehmen. Krebs ist eine ernstzunehmende Diagnose. Holt euch bitte professionelle Unterstützung vor Ort. Genug der Vorrede, ab in die Folge. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einer Psycho-Onkologin und zwar mit Astrid Lübben. Liebe Astrid, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Astrid, wir kennen uns jetzt auch schon seit fast einem Jahrzehnt, habe ich gesehen. Wir haben zusammen eine größere Weiterbildung gemacht.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja.
Und wollen heute mal über ein Schwerpunktthema von dir sprechen, zu dem ich bislang selber auch noch nicht viel weiß. Du hast mich schon im Vorgespräch von einem Mythos befreit.
Okay.
Genau, aber da kommen wir später noch zu. Ja. Sag uns erstmal, also, ich weiß, du bist Psycho-Onkologin. Ja?
Ja.
Du hast auch eine größere Weiterbildung gemacht zur Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberaterin.
Genau, da haben wir uns ja kennengelernt.
Genau das. Mhm. Und dann gibt es noch die ein oder andere Weiterbildung dazu. Du hilfst Menschen gut in den Schlaf zu kommen nach einem bestimmten System.
Genau, ich bin Schlaflehrerin nach dem Sounder Sleep System. Mhm.
Vielleicht schauen wir da am Ende noch mal ganz kurz drauf, denn du bietest auch private Beratung an mit verschiedenen Bausteinen. Das finde ich immer ganz gut, wenn wir das als Ausblick noch mal am Ende haben für die Hörerinnen und Hörer, die noch mehr von dir möchten.
Ja.
Aber vielleicht starte mal damit. Du hast bestimmt noch weitere Titel, die ich jetzt vielleicht nicht gesagt habe, aber daran haben wir uns hier im Podcast schon gewöhnt, dass viele kompetente Gesprächspartnerinnen und Partner einfach so viele Ausbildungen gemacht haben, dass wir die gar nicht alle erzählen wollen. Aber sag uns vor allen Dingen Psycho-Onkologin. Was ist denn eine Psycho-Onkologin?
Ja, also ich bin zunächst einmal, habe ich Psychologie studiert, bin Diplompsychologin und habe dann bei der WPO eine Weiterbildung zur Psycho-Onkologin gemacht. Das heißt Psychologie mit dem Schwerpunkt Krebserkrankungen.
Okay.
Okay. Und ja, genau. Und im Zuge dessen, da kommen wir ja später auch noch drauf, bin ich auch Palliativpsychologin.
Genau. Die Idee heute ist, dass wir erstmal den Schwerpunkt auf der Psycho-Onkologie haben, dass du es da mal mitnimmst in deine Welt. Und dass wir am Ende aber auch nochmal einen Blick werfen auf den Bereich Palliativmedizin. Beides Themen, die auch hier im Podcast in dieser Form noch nicht vorgekommen sind. Was wir hier schon hatten, das war das Thema Prostatakrebs mit Blue Ribbon Deutschland. Das war die Folge, ich habe es irgendwo, ich glaube 76. Und daraufhin hast du dich auch gemeldet und es entstand noch ein Interview von dir für diese Seite. Da, weil Blue Ribbon hatte mich gefragt, kann ich Psycho-Onkologen oder kann ich Menschen empfehlen aus dem Bereich? Da habe ich natürlich an dich gedacht. Und das Interview werde ich auch unten drunter verlinken. Da kann man auch noch mal einiges über Psycho-Onkologie, gerade auch im Zusammenhang mit Prostatakrebs, lernen.
Genau, da ging es ja noch mal schwerpunktmäßig vor allem dann eben auch um die Männer.
Genau. Genau. Aber das ist ja nicht so, dass du jetzt in deiner Arbeit ständig nur mit Männern zu tun hättest.
Nein.
Sondern sogar mehr mit Frauen als mit Männern, ne?
Genau, ein ganz großer Bereich ist natürlich der Brustkrebsbereich. Mhm. Ich arbeite jetzt muss ich mal eben fragen, darf ich so sagen, ne, wo ich arbeite?
Ja, genau. Das wäre jetzt sonst, hätte ich auch noch gefragt, aber finde ich auch gut, wenn du es gerade von dir aus sagst. Gib uns gern sonst den Überblick. Du hast ja so zwei, drei Standbeine irgendwie, ja?
Genau. Ich arbeite mit 65% im Agaplesion Diakonie Klinikum, dort in der Psychoonkologie und in der Palliativstation. Und einen Tag in der Woche arbeite ich im Diakonischen Werk in Rothenburg in der Lebensberatung, so ein bisschen als Kontrastprogramm. Und ein ganz, ganz Mini-Standbein ist eben auch selbstständige Beratung zu den Themen Paarberatung, Einzelberatung, aber eben auch Leben mit schwerer Erkrankung. Ich habe fast 10 Jahre als Psychologin in der Rehabilitation von kardiologischen und pneumologischen Erkrankungen gearbeitet. Die Erfahrung bringe ich halt mit.
Okay, also Herz und Lunge, ja?
Genau, genau. Und im Zuge dessen habe ich diese Ausbildung zur Psychoonkologin gemacht, weil damals in dieser Reha-Klinik der Wunsch war, Menschen mit Bronchialkarzinom zu rehabilitieren. Das ist da leider nicht zustande gekommen, da konnten die auch gar nichts für, das hat was mit den Kostenträgern zu tun. Und aber als ich dann in Rothenburg die Möglichkeit ergeben hat, da als Psychoonkologin zu arbeiten, da habe ich dann zugegriffen und habe mich da beworben, auch weil Rothenburg etwas näher an meinem Heimatort liegt.
Okay, und so hast du jetzt diese 3 Standbeine mit dem Schwerpunkt etwa 2/3, das ist gerade dieser Bereich Psychoonkologie, oder?
Genau, ja. Genau.
Okay.
Genau.
Merkst du,
genau. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Rothenburg gibt es ja ein bisschen öfter. ich arbeite in Rothenburg-Wümme.
Okay, noch nie gehört.
Ja.
Nee. Aber vielleicht kommen ja manche Hörerinnen oder Hörer aus der Ecke, die werden das kennen.
Ja, das ist halt sehr norddeutsch. Ne?
Okay, gut. Merkst du wahrscheinlich schon, oder, dass diese 3 Standbeine sich auch ergänzen und du davon profitierst?
Auf alle Fälle. Ganz wichtig ist für mich eben auch dieser Tag einmal in der Woche in der Lebensberatung, wo ich einfach auch mal mit ganz anderen Themen zu tun habe als immer schwere Erkrankung. Das brauche ich ganz dringend für mich als Kontrastprogramm, genauso wie in meiner selbstständigen Arbeit dann.
Okay. Ja, genau. Das geht ja auch manchen so, die nur Hardcore-Paarberatung machen, ja. Wenn die dann sagen, ich mache 5 Tage die Woche mehrere Beratungen am Tag, dann kommen die auch meistens irgendwann an den Punkt, wo sie merken, boah, immer nur das Gleiche, das ist irgendwie ganz schön fordernd. Ja, also ich schätze das auch sehr, so diesen Ansatz, Verschiedenes zu kombinieren. Ja.
Genau, so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Mhm. Ich halte auch Vorträge, ich bin viel in den Kirchengemeinden unterwegs, halte Vorträge über die Palliativstation, aber jetzt auch über mein neues Standbein halt, das Soundless Sleep System. Somit ist das ein ganz buntes Bild.
Schön, wovon mit Sicherheit auch die Klientinnen und Klienten profitieren, beziehungsweise in der Psychoonkologie spricht man ja, denke ich, wirklich mal von Patientinnen und Patienten, oder?
Genau, genau. Ich muss da immer sehr aufpassen. Ne? Im Krankenhaus sind es die Patientinnen, in der Lebensberatung sind es die Klientinnen. Da muss man immer...
Okay, gut. So, jetzt würde ich normalerweise noch fragen, aber das hast du eigentlich schon beantwortet, wie man dazu kommt oder wie du konkret dazu gekommen bist, gerade in die Psychoonkologie zu gehen. Aber im Grunde hast du gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, es gab eben einfach diese Gelegenheit. Dein Arbeitgeber hatte den Wunsch, etwas aufzubauen dort, ist dann nicht zustande gekommen, aber dann hattest du die Ausbildung schon und wolltest das gerne auch dann fruchtbar machen und das hast du eben dann jetzt auf einer anderen Stelle begonnen, schon vor längerer Zeit.
Genau. Die Reha-Klinik, in der ich war, die macht auch jetzt gar nichts mehr im pneumologischen Bereich.
Okay, also doppelt nicht das, was du dort hättest machen sollen, ja?
Ja.
Okay. Dann lass uns mal starten in diese Welt der Psychoonkologie. Also es geht irgendwie um Psychologie rund um Krebserkrankungen.
Genau. Die Psychoonkologie versteht sich als ein Teilgebiet der Onkologie. Also Onkologie, ne, ist ja immer alles, was mit Krebserkrankungen zu tun hat. Da gehören alle Ärzte rein, alle Bereiche, Sozialdienst. Da gibt es ja oft immer noch mal besondere Rehas oder so. Da wird das aber nicht, da gebe ich mich auf dünnes Eis, wenn ich da jetzt versuche, irgendwas zu erzählen. Und die Psychoonkologie ist halt ein Teilgebiet. Das Agaplesion-Diakonie-Klinikum ist ein zertifiziertes Krebszentrum für die Bereiche Brustkrebs und Viszeralonkologie. Und da ist es obligatorisch, man kann kein Zentrum werden, wenn man keine Psychoonkologen hat. Das gehört dazu. Aber Psychoonkologie beginnt schon viel früher, fängt schon vor der Diagnose an. Das ist noch nicht so verbreitet, aber im Prinzip gehören wir schon in die Prävention.
Okay.
Ne? Mhm. Raucherentwöhnung, wenn wir mal mit Lungenkrebs anfangen, gesunde Ernährung, wenn es um Magenkrebs oder, ach, das kann ich immer sehr schwer aussprechen, Speiseröhre heißt Ösophagus. Mhm. Das ist ja ein sehr schwieriges Wort, ne? Also, da gehören wir im Prinzip schon mit rein. Richtig finden tut man uns aber dann tatsächlich erst im Krankenhaus, vor der Diagnose, wenn der Verdacht besteht, dann sind wir schon mit dabei eigentlich.
Okay, das heißt, du machst jetzt selber nicht so viel in der Prävention, Nein. Sondern du bist eben wirklich im Klinikum. Und genau. Wenn ich jetzt einen Tag mit dir mitlaufen würde, dann würde ich mit dir in verschiedene Zimmer gehen, wo Patientinnen und Patienten sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das ist das eine. Entweder bekommen wir einen Auftrag, ein Konsil von verschiedenen Stationen und laufen dann durchs Krankenhaus. Es gibt so, also wir sind fast im ganzen Krankenhaus unterwegs. Es gibt so ein paar Stationen, da sind wir nicht so oft anzutreffen. Gefäßchirurgie schon mal zum Beispiel, da tauchen wir sehr selten auf. Aber es gibt ja durchaus auch Menschen mit der Gefäßerkrankung, die nebenbei dann auch noch eine Krebserkrankung haben oder so.
Okay.
Genau. Mein Tag fängt also an, dass ich meinen Computer hochfahre und erstmal gucke, was für Aufträge sind reingekommen. Dann habe ich manchmal auch noch Verabredungen getroffen mit Patientinnen oder auch deren Angehörige. Das ist auch eine wichtige Arbeit, Angehörigenarbeit, die zu begleiten. Und so, genau, so läuft der Tag dann, ne? Dass ich dann durchs Krankenhaus gehe und du kannst dir das vielleicht vorstellen, im Krankenhaus, die sind ja ständig unterwegs, die Patienten. Ich laufe auch viel einfach durchs Haus.
Auf der Suche nach deinem Gesprächspartner.
Genau.
Okay, gut. Also du kommst schon mal auf jeden Fall auf deine 10.000 Schritte jeden Tag wahrscheinlich, ja?
Locker, ja.
Sehr gut.
Das Diakonie-Klinikum ist auch ein, wie heißt das, Multiversorger, glaube ich. Mhm. Also wir sind ein großes Kreiskrankenhaus und haben wirklich viele Stationen, großes Gelände. Da kommen schon Schritte zusammen, wenn man dann darüber läuft. Mhm. Ja.
Jetzt könnte ja jemand sagen, naja, also wenn ich Krebs habe, dann geht es doch hauptsächlich darum, weiß ich nicht, was mache ich jetzt für eine Therapie? Ne? Möchte ich jetzt die Chemo oder nicht oder sowas?
Genau.
Wofür brauche ich da jetzt eine Psychologin?
Zum Beispiel, um für und wieder abzuwägen.
Okay, tatsächlich.
Genau. Mhm. Die Ärzte stellen halt vor, was alles geht. Wir erwarten ja jetzt den aufgeklärten Patienten, der dann im Endeffekt die Entscheidung treffen soll, was will ich denn jetzt machen? So, ne? Also da kommt jemand ins Krankenhaus erstmal mit einem Verdacht. Da fängt ja meine Arbeit schon an, die Menschen zu unterstützen, diese Wartezeit zu überbrücken, bis dann endgültig das Ergebnis da ist.
Wo man ja wahrscheinlich schon ziemlich wahnsinnig werden kann, oder?
Ich
jetzt Krebs oder nicht, das stelle ich mir ziemlich umtreibend vor.
Ja. Richtig, wie gehe ich mit dem Grübelkarussell um? Wie komme ich nachts zur Ruhe, dass ich schlafen kann und nicht nur ständig wach liege und darüber nachdenke, meine Güte, ich habe Krebs, ich sterbe. Das sind ja dann erstmal so die ersten Gedanken. Mhm. Ne? Es ist immer noch eine sehr bedrohliche Erkrankung, die für viele Menschen ein enormer Schock einfach ist. Diese Verdachtsdiagnose schon allein zu bekommen.
Mhm. Also das wäre es für mich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, da gibt es wenige, für die es kein Schock wäre wahrscheinlich. Ja.
Genau. Sind wenige auch so aufgeklärt, dass sie wissen, dass ja viele Krebserkrankungen auch schon gut behandelbar sind. bis hin, dass man auch lange mit Krebserkrankungen relativ gut leben kann.
Ja, wir hatten es hier ja jetzt im Podcast in Folge, wie gesagt, 76, glaube ich, mit Prostata. Das ist ja gerade so ein Beispiel für einen Krebs, mit dem man sehr lange eigentlich leben kann. Bei manchen anderen Krebsarten ist das sicherlich anders.
Ja, das ist sehr unterschiedlich, ja.
Was ist denn da hilfreich? Also, wenn ich jetzt mal diesen Moment nehme, jemand weiß, es wird überprüft, habe ich vielleicht Krebs?
Ja.
Wie komme ich da durch, wie gesagt, ohne wahnsinnig zu werden?
Genau. Wir gehen auf die Bedrohung ein, auf die Ängste, die dann entstehen. Eine Möglichkeit kann sein, Entspannungstechniken zu üben. Atemtechniken sind da immer sehr beliebt.
Okay.
Grübelkarussell stoppen. Nehme ich gern die Gedankenstopp-Methode. Wirklich Stopp zu sagen und sich dann ein schönes Ruhebild zu suchen und zu versuchen, darüber nachzudenken. Das ist nachts ganz besonders wichtig, ne? Um dann zur Ruhe zu kommen.
Okay, lass uns gerne einen kleinen Moment da bleiben. Diese Methode hatten wir hier im Podcast noch nicht, glaube ich. Also wir hatten mal einen Weg gegen das Grübeln, hatten wir mal in einem Gespräch mit Martina Effmatt. Weiß ich gerade nicht, in welcher Folge. Ich glaube, in der zweiten mit ihr. Da ging es um bestimmte Vorstellungen, wo kommen die Gedanken in meinen Kopf und wie schließe ich die aus und so weiter. Wer mag, darf da nochmal reinhören. Aber du hast jetzt irgendwie eine Grübel-Stopp-Methode und ich sage wirklich laut Stopp, also anderen Leute in meinem Zimmer können das hören.
Ja, am Anfang ist das ganz, ganz wichtig, vielleicht sogar mit einer Handgeste, weißt du, wir haben ja jetzt kein Bild, ne? Aber wenn du dir vorstellst, ich heb meine Hand hoch, spreiz die Finger und schieb die Hand nach vorne und sag Stopp.
So, okay.
Das, also, und auch nicht Stopp oder vielleicht Stopp, sondern Stopp. Also überzeugend, ich muss mich selber überzeugen. Das alleine reicht ja nicht. Ich kann mir ja nicht verbieten zu denken. Und dann braucht man, das muss man sich vorher schon überlegen, ein schönes Ruhebild. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann was aus der Fantasie sein. Das kann eine schöne Urlaubserinnerung sein. Das kann eine Erinnerung mit der Familie sein. Aus der Alkoholtherapie kennen wir das, dass die Leute sich unter einen Baum legen sollen, gedanklich.
Okay.
Und sich die Baumkrone ausmalen sollen, dann solche Sachen. Ich reite ja, das muss ich ja immer überall anbringen. Und ich erzähle den Leuten dann, ich fange dann immer an, mein Pferd zu putzen, in Gedanken.
Dein Pferd zu putzen, okay.
Genau. Mhm. Und ich fange immer beim Kopf an. Mhm. Und manchmal hat mein Pferd einen sehr sauberen Kopf, weil ich immer wieder von vorne anfangen muss. Das ist ja so mit den Gedanken, dass die immer wieder zurückkommen. Irgendwann stellt man fest, ich grübel ja schon wieder. Ich will doch gar nicht grübeln. Und dann fängt man wieder von vorne an und sagt wieder Stopp. Und fängt wieder mit seinem Ruhebild an. Und in meinem Fall muss ich dann halt wieder vorne beim Kopf anfangen mit dem Putzen.
Okay. Ja? Also nicht, dass du wirklich bei deinem Pferd stehst und das putzt, sondern das ist das Bild, was du für
Gedanken.
Dich dann im Kopf hast. Dann, ja?
Genau.
Okay.
Genau.
Also,
und ich bin noch nie bis zum Po gekommen, weil meistens bin ich vorher eingeschlafen.
Okay, beim Einschlafen ist es dann. Ja, okay, ja.
Genau.
Dein Partner wird da nicht irgendwie wach, so dann auf einmal Stopp.
Das muss man nur am Anfang machen. Okay. Wenn man das ein bisschen geübt hat, dann reicht das auch, das in Gedanken zu tun. Mhm. Ne? Am Anfang ist es aber immer gut, das laut zu sagen. Man muss es ja nicht brüllen oder so. Mhm. Ja, genau.
Okay.
Wenn man das ein bisschen geübt hat, dann reicht es auch, sich die Geste, die Handgeste vorzustellen und sich im Kopf das Stopp zu sagen.
Also im Grunde, was ich mache, ich brauche am Anfang einen klaren Cut. Also wenn ich nur so ein bisschen versuche, anders zu denken oder ganz zaghaft bin, dann merke ich wahrscheinlich schnell, dass eben einfach diese Grübelautomatik doch noch ganz schön kräftig ist. Ja, deshalb dieser starke Impuls und ruhig auch das laut zu sagen, was mir nochmal zusätzlich zu meinen Gedanken nochmal sogar ein Input von außen ja eigentlich gibt über meine Sinne auch wieder.
Genau,
ne?
Inklusive, ich höre mich selber.
Ja, inklusive Körperspannung, dieses Stoppzeichen und so weiter. Okay. Und im Grunde, das trainiere ich, dadurch schaffe ich schon mal gewisse neuronale Bahnen und dann bringe ich mir selbst, bringe ich meinem Gehirn bei, auf diesem Weg, das ist was, da ändere ich mein Gedankenkreisen. Ja, und dann nehme ich dieses Bild, was ich mir wirklich vorstelle. Okay, ja. Schöne Technik. Und die Erfahrung sagt, das funktioniert für viele, ja?
Genau, man muss es üben, wie mit jeder Technik und am Anfang eben auch damit leben, dass diese Grübelgedanken immer sehr schnell zurückkommen und man sehr oft immer wieder Stopp sagen muss. Ne? Das gehört einfach erstmal dazu. Und es gehört auch zu so einer Schockdiagnose dazu, zu grübeln. Also auch ein bisschen den Druck daraus zu nehmen und zu sagen, ja, das ist normal. Wenn ich so eine Diagnose bekomme, dann ist das normal, geschockt zu sein und auch zu grübeln und auch sich die furchtbarsten Sachen auszumalen einfach. Ne? Mhm.
Ja, okay. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie ein ganz schwacher Mensch bin, der gar nichts aushält, sondern das darf ich wirklich auch in einem gewissen Maße auch annehmen, dass das einfach so ist.
Genau, ja. Genau.
Genau. Okay. Das ist sowas, was da in dieser Zeit helfen kann, ja, und wie so ein Bild wirklich hilft, zur Ruhe zu kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe da so ein Wald vor Augen, das ist für mich immer inneres Ruhebild, ja.
Es muss immer zu mir selber passen, ne? Darum kann ich niemandem sagen, was für ein Bild er nehmen soll. Ich kann nur sagen, mir hilft das, oder ich habe von anderen oft gehört, dass ihnen das geholfen hat oder so, aber jeder muss für sich sein eigenes Bild finden.
Okay. Jetzt ist da ein Patient, eine Patientin, hat schon mal so diese erste Phase, wo auch unter anderem das Grübeln eine Rolle spielt, schon mal hinter sich gebracht. Und jetzt kommt die Diagnose. Und die Diagnose heißt, ja, du hast tatsächlich Krebs. So. Genau. Was passiert dann?
Für viele ist es tatsächlich erstmal so ein Moment, du magst es vielleicht kaum glauben, aber so ein Moment der Erleichterung.
Aha.
Weil dieses schreckliche Warten einfach vorbei ist.
Mhm. Also so ein bisschen wie jetzt, also ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber viele haben das vielleicht mal erlebt, verliebt zu sein und nicht sicher zu sein, möchte der andere jetzt auch mit mir in der Beziehung oder nicht. Mhm. Und das kann einen ja auch ganz schön beschäftigen.
Genau.
Und wenn dann irgendwann so kommt, nein, ich möchte nicht, dann ist es für manche dann auch einfacher, okay, jetzt kann ich damit mit dem Teil schon mal abschließen, mit diesem Hin und Her.
Genau. Das ist traurig in dem Moment, aber dann ist wenigstens Klarheit so. Ne? Mhm. Und dann ist das ja so, dass es in fast allen großen Krankenhäusern ist das so, dass es dann das sogenannte Tumorboard gibt, die Tumorkonferenz.
Aha.
Da kommen ganz viele wichtige Menschen zusammen. Viele Ärzte, die das Problem von verschiedenen Seiten betrachten, und die Tumorkonferenz macht dann einen Behandlungsvorschlag. Sagt zum Beispiel nach der Histologie, also nach der Biologie des Tumors, das ist immer ganz wichtig, weil Krebs ja nicht gleich Krebs ist. Auch Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs oder Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Da gibt es ganz viel verschiedene Formen und es ist sehr wichtig, die Biologie des einzelnen Krebses festzustellen. Und da gibt es dann Arten, die sind manchmal besser zu behandeln und Arten, die möchte man nicht so gerne haben. Abgesehen davon, dass man Krebs sowieso nicht so gerne haben möchte, aber gibt es halt eben auch aggressivere und nicht so aggressive Formen.
Okay, und in dieser Phase sind die Themen, die Patienten mit dir besprechen, welche?
Naja, die machen sich oft Gedanken dann über die Chemotherapie. Das ist ja auch immer noch mit viel Ängsten verbunden. Ne? Viele denken sofort, alle Haare fallen mir aus und ich muss mich ständig übergeben. Das ist so, ne? Mit Chemotherapie.
Ja, das ist, verbindet man erstmal damit irgendwie, ja?
Genau, genau. Also inzwischen gibt es so viele verschiedene Medikamente, dass man das so in dem Sinne so nicht mehr sagen kann. Wenn es ein aggressiver Krebs ist, dann muss ich natürlich auch mit einem aggressiven Medikament daran gehen. Und dann ist das gerade auch, ich habe ja viele Brustkrebsfrauen, denen fallen alle die Haare aus. Das ist so. Und da erlebt man manchmal schöne Sachen mit den Partnern, die sich dann auch die Haare abrasieren.
Ach, wirklich?
Oder,
okay.
Ja, genau. Viele Frauen, wenn die merken, jetzt geht es los, entscheiden dann so, dann mache ich jetzt Tabula Rasa. Und dann setzen die sich vor den Spiegel und rasieren sich die ganzen Haare ab. Mhm. Und wenn sie so einen mitfühlenden Partner haben, dann setzen die sich oft daneben und rasieren sich auch gleich die Haare mit ab.
Das ist ja interessant. Ja. Also abgesehen ja, genau. von diesem Anteil, ich gehe nicht allein da durch, ich habe jemanden bei mir. Genau. So dieses, es hat ja so ein bisschen was von, ich nehme es selbst in die Hand, ja. Besser, ich rasiere mir selber die Haare ab, als es kommt über mich.
Genau. Ja. Genau, genau. Und ich finde überall die Haare, die fallen ja nicht so auf einmal aus, ne? Das ist ja so eine Zeit, da findet man überall auf einmal büschelweise die Haare. Und manche Frau, nicht alle, aber manche Frau oder auch mancher Mann selbstverständlich entscheidet dann, jetzt mache ich sie alle weg, sie fallen ja eh aus. Und dann ist das Thema zumindest erstmal durch dann.
Okay. Mhm. Du hast auch was erwähnt im Vorgespräch. Es geht oft auch, wenn so eine Diagnose kommt, auch um das Selbstbild. Weil irgendwie gerade, wenn es jemand ist, der eigentlich noch nie so richtig so ein Thema hatte mit Krankheit, mit Schwachsein, der sagt, ich bin doch eigentlich immer gesund, fit, stark. Mhm. Was passiert da?
Das ist eine ganz schwere Selbstbildverletzung. Mhm. Wir gehen ja immer davon aus, dass so schlimme Sachen anderen Menschen passieren und nicht uns. Das ist auch schon etwas, was ich in der Kardiologie häufig erlebt habe, mit den sehr sportlichen Männern, die dann plötzlich Herzinfarkte bekommen. Die können das überhaupt, das passt überhaupt nicht in ihr Bild, ne? Das können die gar nicht einordnen. Und das ist oft viel, viel Arbeit, Selbstbildarbeit, da zu gucken, das zu integrieren, und sich klar zu machen. Alles, was wir tun, so gesund wie wir leben, schützt uns nicht davor, an Krebs zu erkranken. Mhm. Es gibt kein Nullrisiko.
Also es kann wirklich jeden treffen.
Es kann jeden treffen, egal wie gesund ich gelebt habe, wie viel Sport ich getrieben habe. Viele sagen dann ja diese mediterrane Ernährung. Wir haben uns immer gesund ernährt, immer sehr ausgewogen. All das ändert nichts da an der Möglichkeit, an Krebs zu erkranken. Mhm. Ich kann damit mein Risiko nur minimieren. Ich kann es aber nicht auf Null schieben. Mhm.
Das beunruhigt mich jetzt irgendwie, dass ich mich so gar nicht so 100% dagegen wehren kann, ja?
Ja, so ist es aber überall im Leben. Mhm. Du steigst ja auch in dein Auto und weißt potenziell, dass du eigentlich einen tödlichen Verkehrsunfall haben kannst.
Ja, stimmt.
Würdest du deswegen aufhören, Auto zu fahren?
Nee.
Mhm. Das Risiko, es gibt kein Nullrisiko, egal was wir im Leben tun. Das ist immer risikobehaftet. Mhm. Wir können das nur gut verdrängen.
Oh ja, das würde ich auch mal sagen, ja.
Ja, was und das ist auch wichtig. Ja? Das ist auch wichtig so, ne? Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Wir können nicht ständig durchs Leben gehen und potenziell denken, oh mein Gott, da kann mir das passieren, da kann mir das passieren. Das sind ja diese Angstpatienten, die dann ihr Haus nicht mehr verlassen können im Endeffekt.
Ne? Ja, da wird es dann wirklich nochmal zu einem eigenen Thema, ja.
Genau,
so, genau. Dass man sich mal ein bisschen Sorgen machen kann, das ist ja völlig in Ordnung. Ja, aber wenn es eben beeinträchtigend wird, ja, dann ist es sinnvoll, mal hinzuschauen. Aber wie ist das denn, also ich kenne das selbst jetzt nicht vom Krebs, aber ich habe auch eben so, ich sag mal, wie viele junge Leute irgendwie in junges Erwachsenenalter mich erstmal so ein bisschen so für, sagen wir mal, unverwundbar gehalten. Ne? Mhm. Dann habe ich mit 22 ungefähr, ging dann so eine große gesundheitliche Krise los. Ne?
Ja.
Da, wie du sagst, da verändert sich was im Selbstbild oder du hast das Wort Selbstbildverletzung benutzt.
Ja.
Also ich stelle mir vor, das ist für viele eben dann, wenn sie das erste Mal im Leben halt wirklich an so eine richtige Grenze kommen, körperlich auch, ja. Mhm. Was hilft da? Also diese Patienten, die da wirklich ein Thema haben, wenn du mit denen sprichst, was ist deine Erfahrung? Was tut da irgendwie gut oder was kann da irgendwie hilfreich sein, das zu verarbeiten?
Genau, da muss man natürlich erstmal immer individuell gucken, aber vielen hilft, wenn ich sage, sie haben nichts falsch gemacht.
Tatsächlich, das ist der Punkt.
Ja, okay. Genau, das ist der Punkt. Sie haben nichts falsch gemacht, sie haben alles richtig gemacht. Und wenn man dann guckt, vielleicht, weil ich so gesund gelebt habe, habe ich auch bessere Chancen. Ja, komme ich besser durch die Chemotherapie? Kann ich die Bestrahlung besser aushalten? Ist einfach meine Überlebenschance viel größer? Aber auch da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, ja. Aber ich hatte mal eine Dame, die war sehr sportlich und hat als Diabetologin gearbeitet. Und die konnte, also wir haben alles versucht, alle meine Ideen, die ich da so habe, und nichts hat geholfen, bis mir eingefallen ist, ihr zu sagen, sie hat doch bestimmt in ihrer Praxis auch Menschen, die machen alles richtig und trotzdem stellt sich der Diabetes nicht richtig ein. Und das war das Bild, was ihr geholfen hat, zu verstehen, sie ist nicht schuld. Man kann im Leben alles richtig machen und trotzdem kann man krank werden oder einen Unfall haben oder ja, Menschen verlieren, die man liebt. Das gehört alles zum Leben dazu.
Schon irgendwie immer wieder verrückt, wie es oft einfacher ist, so Dinge zu verstehen im Blick auf andere, ja, als auf sich selbst.
Ja, ne? Genau.
Okay, also das ist da so ein Thema, ja.
Ja. Aber auch Körperveränderung, ne? Wenn operiert werden muss. Und da gibt es ja massive Probleme, Brust abgenommen. Wird ja häufig versucht, das nicht tun zu müssen. Wir haben die BET, die brusterhaltende Therapie, wo wirklich versucht wird, nur den Tumor rauszuschneiden und die Brust zu erhalten. Manchmal geht das aber nicht, dann muss die Brust abgenommen werden, damit umzugehen. Bei Darmkrebs auf einmal vielleicht einen künstlichen Ausgang zu haben. Bei Lungenkrebs nicht mehr so belastbar zu sein, schnell aus der Puste zu sein, weil ein Teil der Lunge fehlt. Also das kann man, glaube ich, noch ohne Ende fortsetzen. Prostata, sexuelle Probleme, sexuelle Dysfunktion.
Ja. Also diese vielen konkreten Themen, die sich drumherum ranken.
Genau,
ja?
Genau. Diese Körperbildveränderung, die damit einhergeht dann auch. Ne?
Okay, ich stelle gerade fest, ich hänge noch ein bisschen bei unserem Punkt davor. Okay. Was ist jetzt mit jemandem, also das Beispiel war ja eben so, du hast nichts falsch gemacht. Was ist jetzt mit jemandem, der aber sagt, nee, ich weiß genau, ich habe ganz viel falsch gemacht. Ja, ich hab geraucht, ich habe mich ungesund ernährt, ich habe wenig Schlaf, viel Stress gehabt und das nicht nach vorne gestellt. Also
Ach, ist ja witzig, dass du sagst, ich hatte gerade heute so einen Patienten.
Tatsächlich? Okay.
Ja.
Okay.
Genau.
Und also da stelle ich mir vor, da kann man ja vielleicht auch gar nicht so sagen, hast nichts falsch gemacht oder so.
Nee.
Und da sind vielleicht dann auch irgendwie Selbstvorwürfe mit dabei oder sowas.
Genau.
Wie geht man damit um?
Naja, im Endeffekt können wir ja die Vergangenheit nicht ändern. Ja, wir sind durchs Leben gegangen, haben geraucht, habe ich auch übrigens mal vor über 20 Jahren, bin immer noch gefährdet, Lungenkrebs zu kriegen.
Ach was,
weil ja das Risiko immer erst ganz langsam runtergeht. Ne? Wir können ja die Vergangenheit nicht ändern. Das war so. Ich habe geraucht, ich habe sehr fett gegessen. Dann müssen wir jetzt gucken, was machen wir denn aber jetzt da draus? Mit dem Rauchen aufzuhören ist immer eine Option. Es sei denn, es geht wirklich aufs Ende zu. Da gibt es dann wirklich Momente, wo wir sagen, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit dem Rauchen aufzuhören. Aber es gibt jetzt immer noch die Möglichkeit, durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil zumindest die Lebensqualität so lang wie möglich zu erhalten.
Okay.
Ja.
Okay, also das heißt irgendwie integrieren, Frieden schließen mit der Vergangenheit.
Genau.
Und dann den Blick auf das
da
Jetzt.
Da tun sich manche schwer, ne? Da muss man, das ist ja nicht mit einem Gespräch dann immer erledigt. Da braucht
klar.
man auch schon manchmal eine Zeit, so, ne? Das hinzunehmen und zu sagen, dumm gewesen, blöd gewesen, dumm mag ich gar nicht den Begriff so gerne. Ein bisschen vielleicht auch eben dieses, es passiert ja immer anderen, aber mir ja nicht oder so. Ne? Jetzt ist es passiert, sich wirklich im Moment Zeit zu nehmen, das auch für sich klar zu kriegen, okay, ich habe jetzt Lungenkrebs, weil ich geraucht habe, ich kann es ja aber jetzt nicht mehr ändern. Und jetzt zu gucken, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Wie kriege ich es dann für mich hin, jetzt aber noch gute Lebensqualität zu haben?
Ich habe in diesem Interview von dir mit Blue Ribbon ein Zitat gelesen, da ging es darum, dass du sagst, es gibt eigentlich keine falschen Entscheidungen.
Nee, genau. Das ist ja nachher, da ging es ja auch nachher darum, mache ich weiter die Therapie oder nicht, zum Beispiel. Ne? Da kann man ja auch für niemanden sagen, das musst du so machen oder das musst du so machen, sondern ich treffe eine Entscheidung und bin mir bewusst, dass damit ein Risiko einhergeht. Dieses Thema haben wir ganz oft, wenn es um die Brustkrebsfrauen geht, denen gesagt wird, der Krebs ist rausoperiert, aber wir empfehlen ihnen vorsichtshalber noch eine Chemotherapie zu machen. Oder die müssen dann ganz lange diese Hormone nehmen. Da geht es vielen Frauen nicht gut mit. 5 Jahre, glaube ich, ist so ein Schnitt. Zu sagen, okay, ich mache das nicht. Ich nehme diese Hormone nicht so lange mit dem Risiko, dass ich vielleicht wieder Krebs kriege. Ich weiß es ja nicht. Aber auch diese Hormone zu nehmen, sorgen ja nicht dafür, dass ich nicht wieder Krebs bekomme. Es gibt ja kein Nullrisiko.
Ja, auch dann nicht.
Es gibt ja. Auch dann nicht. Nein, es gibt nur eine Risikominimierung. Auch wenn ich diese sogenannte adjuvante Chemotherapie mache, minimiere ich nur mein Risiko. Ja, wenn man dann die Statistiken anguckt, dann wissen wir, wenn wir nach einer bestimmten Krebserkrankung, die wir operiert haben, vielleicht auch noch bestrahlt haben, noch eine Chemotherapie machen, sinkt das Risiko um so und so viel Prozent. Oder es gibt dann immer so eine Zahl, statt, ich weiß, im Moment, mir fallen im Moment keine Zahlen ein, so konkret, aber statt so und so viel von 1000 Patienten sind es nur noch so und so viel von 1000 Patienten, die hinterher wieder an Krebs erkranken.
Okay.
Aber es gibt nicht null.
Ja, okay. Und in diesem Zusammenhang steht dieser Satz oder stand dieser Satz in dem Interview eben, genau. Es gibt keine falschen Entscheidungen.
Es gibt keine falsche Entscheidung, nein.
So, dass ich treffe die Entscheidung, die in dem Moment so für mich die beste ist, so in dieser Richtung hast du gesagt, genau.
Richtig,
und genau. Ich habe jetzt gerade an diesen Satz gedacht, auch im Blick darauf, wenn Patienten eben ganz offensichtlich auch in einer Art und Weise gelebt haben, wie es den Krebs eher begünstigt, und das Risiko erhöht hat, da wäre meine Perspektive trotzdem zu sagen, okay, es gab mit Sicherheit Gründe, warum ich so gelebt habe. Ja, so, das hat seine Geschichte und da habe ich gute Gründe für. Immer dann, auch wenn es um schädliches, wenn es um anscheinend destruktives Verhalten geht, da steckt was dahinter.
Da wären wir dann ja auch wieder in der Prävention.
Ja.
Wir sehen natürlich schon auch bei uns viele Menschen, die wegen eines schlechten Lebensstils krank werden. Hattest du nicht mal diese Frau, diese Ärztin, die nachher Ernährungsberaterin geworden ist? War die nicht bei dir im Podcast?
Also ich habe mit einer Ärztin auch über Ernährung gesprochen. Das war aber die Kardiologin Dr. Ursula Manunzio.
Ja,
also doch, ich glaube, du meinst vielleicht die Silke Rosenbusch mit der Esslust-Challenge.
Das kann sein.
Das kann
genau.
Sein.
Und ich meine, die hat gesagt, sie hat im Krankenhaushalt eigentlich nur Menschen gesehen, die krank waren wegen Rauchen, Saufen, Fressen.
Stimmt, ich glaube, da war so ein Satz, ja.
Genau, und da hat sie nicht so unrecht. Es ist immer noch ein Problem, Übergewicht, Adipositas, Magenkrebs, Speiseröhrenkrebs, die sind auf dem Vormarsch. Lungenkrebs, man kann übrigens auch Lungenkrebs kriegen, wenn man nicht geraucht hat, das trifft die Menschen noch mehr. Nie geraucht zu haben und Lungenkrebs zu kriegen. Aber wie gesagt, da gibt es eben auch verschiedene Formen. Ne? Da ändern sich die Zahlen nicht so sehr, aber diese tatsächlich diese Krebserkrankungen, die mit Ernährung zu tun haben, die sind auf dem Vormarsch.
Eigentlich verrückt, wo wir so viel darüber wissen, aber ich merke es auch selbst und ich glaube, jeder merkt es immer wieder, wie schnell das verlockend ist, sich gerade wenn die Zeit knapp wird, irgendwie dann das zu nehmen, was irgendwie schnell verfügbar ist. Und das ist oft eben nicht das Gesündeste. Ja? Okay, du hast jetzt vorhin schon angesprochen, ich bin da nochmal zurückgesprungen, so diese körperlichen Veränderungen.
Ja.
Kannst du uns da vielleicht so ein paar, ich sag mal, so eine Art Fakten noch mitbringen? Also sozusagen, da stellen sich eben ja auch diese Fragen, wie zum Beispiel, geht dann noch Sexualität, keine Ahnung, ohne die Brüste oder mit dem künstlichen Darmausgang oder wie auch immer.
Wie reagiert der Partner, die Partnerin, ne?
Genau, also wie beeinträchtigt ist mein Leben oder so. Vielleicht, also es geht natürlich jetzt nicht in vollumfassend, aber vielleicht kannst du da den ein oder anderen Hinweis, den ein oder anderen Erfahrungswert vielleicht geben.
Ja, im Akuthaus sind diese Partnerschaftsgeschichten meistens noch nicht so vordringlich. Mhm. Da geht es mehr darum, wenn die Brust abgenommen wurde, zu sagen, haben Sie sich die Narbe schon mal angeguckt?
Okay.
Ja, vielleicht das auch gemeinsam zu machen. Sich tatsächlich vor den Spiegel zu stellen und diese Narbe genau anzugucken. Oder auch am Bauch, ne? Darmkrebs geht ja auch immer mit Bauchnarben einher, das Stoma selber zu versorgen. Haben Sie das schon mal gemacht? Mhm. Das ist für viele ganz schwer am Anfang. Wir haben ja auch eine Stomatherapeutin, die sehr einfühlsam ist und sich da sehr kümmert. Da erstmal das für sich selbst zu integrieren, das ist mehr meine Aufgabe.
Okay.
Das andere kommt ja meistens dann, wenn die Menschen wieder zu Hause sind, da bin ich dann ja nicht mehr so dabei. Mhm. Obwohl bei uns immer wir ganz klar sagen, die Patientinnen dürfen sich immer wieder melden, auch wenn die Behandlung abgeschlossen ist.
Dann bleibt die Anlaufstelle, ja.
Damit die Anlaufstelle bleibt, genau.
Ich würde trotzdem gerne diesen Punkt kurz aufgreifen, wie du sagst, so das selbst anzunehmen. Irgendwann sich das Herz zu fassen, sich das anzuschauen, sich damit zu beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele eigentlich auch vielleicht fast eine Voraussetzung ist, um es dann auch partnerschaftlich auch annehmen zu können. Ja, also
genau, der erste Schritt ist erstmal ich selber. Mhm. Ne? Ich muss mich damit auseinandersetzen, ja.
Ich hatte mal ein Paar in Beratung, da hat er sie noch nie nackt gesehen, in über 10 Jahren. Ja? Also sie haben schon Sexualität gelebt, aber immer im Dunkeln, weil sie mit ihrem Körper so unzufrieden war.
Sie wollte das nicht, dass er das sieht. Ne? Ja.
Genau.
Und das ist natürlich, für so eine Frau wäre das ja ein Desaster, wenn dann auch noch die Brust abgenommen wird oder so. Ne?
Das sowieso, wenn da nochmal was Doppeltes drauf käme. Ja, ganz einverstanden. Ich habe es jetzt eher so als Vergleichspunkt gedacht. Also so kann es mir vielleicht auch gehen. Also wenn ich selbst, wir haben jetzt gerade die Frauen als Beispiel, die gibt es umgekehrt sicherlich auch. Ja, aber wenn ich selbst Fälle, jetzt, Brustkrebs finde ich so ein
Gibt es übrigens auch bei Männern, wollte ich nur mal sagen.
Ja, okay.
Ja.
Auch gut, das mal zu erwähnen, ja. Mhm. Aber wenn ich selbst mich da ganz schwer tue mit meinem Körper, also sicherlich mag es auch Fälle geben, wo ich dann das leichter annehmen kann, weil mein Partner es leichter annimmt. Mhm. Aber in vielen Fällen ist es vielleicht auch so, dass ich dass ich mich meinem Partner gar nicht so gern zeigen möchte, weil ich mir selbst auch gar nicht zeigen möchte, wie ich mich verändert habe.
Genau, weil ich selbst nicht sehen möchte. So, ne? Das ist auch wichtig, sich nochmal klar zu machen, warum haben wir eigentlich geheiratet? Hat der Mann mich geheiratet, weil ich so schicke Brüste habe? Oder waren da vielleicht auch andere Punkte nochmal ganz ausschlaggebend? Ja, sich das auch nochmal wieder bewusst zu machen.
Und wenn er mich wegen den Brüsten geheiratet hat, ist vielleicht zwischendurch auch noch was anderes dazugekommen. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch.
Genau, die gäbe es dann auch noch.
So, die lange gemeinsame Geschichte und das Vertrauen, was hoffentlich gewachsen ist und so weiter.
Ja. Dazu kommt ja, dass gerade auch bei jüngeren Frauen, auch wenn die Brust abgenommen werden muss, so operiert wird, dass es möglich ist, die wieder auch wieder aufzubauen.
Okay,
Ja, auch gut zu wissen. Aber auch da muss man sich bewusst sein, das ist nicht wie eine natürliche Brust. Das fühlt sich erstmal anders an, die bewegt sich anders, die schwingt anders mit, wenn ich gehe. Da muss man, das muss auch erstmal integriert werden. Mhm. Mhm.
Okay, ja, im Grunde habe ich was, also könnte ich ja mir jetzt für mich auch vorstellen, ich habe quasi vorne noch was draufgebaut sozusagen und das fühlt sich erstmal anders an, ja? Kann man sich vorstellen. Mhm. Mhm. Okay. So, dann komme ich mal zu dem Mythos, den du bei mir im Vorgespräch schon mal aufgedeckt hast. Ja, wenn wir jetzt auch langsam in Richtung Thema Palliativmedizin schauen.
Ja, genau.
Und zwar hast du gesagt, also sowohl Psychoonkologie als eben auch Palliativmedizin, das bedeutet nicht automatisch, es geht gerade akut in Richtung Sterben. Also viele sagen eben, ich brauche das doch noch gar nicht, so weit bin ich doch noch gar nicht. Aber das ist auch nicht der Punkt.
Nee, und das ist auch ganz wichtig, diesen Mythos auszuräumen. Dem begegne ich auch immer wieder. Ich will noch nicht in die Palliativstation, ich sterbe doch noch nicht. Mhm. Genau, das heißt es auch nicht. Wenn ich ins Hospiz gehe, dann ist das der Punkt, wo ganz klar gesagt wird, die Lebenserwartung ist auf Wochen oder wenige Monate beschränkt. Die Aufgabe der, also wir unterscheiden erstmal.
Ich unterbreche mal ganz kurz für den Hinweis. Hospiz, das wird voraussichtlich das nächste Thema sein hier im Podcast. Wir haben jetzt gerade zwei Folgen, die ganz gut aufeinander aufbauen und sich ergänzen. Also da wird jetzt in Kürze ein Interview mit einer Mitarbeiterin aus dem Hospiz hier auch sein. Ja, okay. Mhm. Und Hospiz, da geht es wirklich um Sterben, aber Palliativmedizin nicht. Oder nicht unbedingt oder nicht oder?
Per se, nein, genau. Also ich hatte dir ja gesagt, natürlich sterben viele Menschen in der Palliativstation, weil es halt sehr kranke Menschen sind, die daherkommen. Ja, aber die Aufgabe der Palliativstation ist eigentlich, Symptome, die eine Krankheit hervorruft, einzufangen, um die Lebensqualität zu verbessern. Ganz viele sagen, wir haben ja manchmal Patienten, die kommen auch dann öfter und dann sagen die, ich bin wieder da, damit ihr mich wieder ein bisschen aufpäppeln könnt oder so.
Das ist ja schön. Ja.
Ja, genau. Schmerzen einstellen, Übelkeit in den Griff bekommen, Durchfälle, all diese Sachen, das ist Aufgabe der Palliativstation.
Okay, und die es eben nicht jetzt nicht nur bei Krebs gibt, sondern auch bei vielen anderen.
Nein, auch bei vielen anderen Also das sind immer schwere Erkrankungen, also nicht Diabetes jetzt zum Beispiel oder so. Ne? Es gibt ja den Unterschied zwischen kurativ und palliativ. Kurativ heißt, ich heile eine Krankheit.
Und dann ist die weg.
Und dann ist die weg, genau. Palliativ heißt, ich kann diese Krankheit nicht mehr heilen. Und die ist sicherlich auch lebenszeitverkürzend. Dieser Mensch wird wahrscheinlich nicht so alt werden, wie er hätte werden können, wenn er diese Krankheit nicht bekommen hätte. Aber er stirbt jetzt noch nicht.
Okay.
Wir haben viele Möglichkeiten, zum Beispiel die palliative Chemotherapie, die Immuntherapie. Da musst du dir mal einen Arzt einladen. Der kann ja sicherlich alles Mögliche zu Krebstherapien erzählen. Mit den Menschen ganz lange noch recht gut leben können. Mit der Einschränkung, dass sie halt regelmäßig zu einer Behandlung müssen. Und manchmal führt diese Behandlung dazu, dass es den Menschen nicht gut geht. Und dann kommt die Palliativmedizin ins Spiel.
Okay, das heißt, es kann auch sein, dass ich auf die Palliativstation gehe oder komme und dass ich aber auch wieder rauskomme.
Genau, dass ich wieder nach Hause gehe. Zum Beispiel.
Ist das schon in der Regel stationär, Palliativmedizin?
Eine Palliativstation gehört immer zu einem Krankenhaus.
Okay.
Es gibt auch einen ambulanten Palliativdienst, die SAPV.
Ah ja.
Die spezialambulante Palliativversorgung heißt das, glaube ich. Das ist ein besonderer Pflegedienst, die einen Palliativmediziner mit dabei haben.
Okay. Und also das gibt's das mehr oder weniger überall? Also wenn jetzt
leider nicht. Es ist nicht gut verbreitet. Es gibt leider immer noch weiße Flecken, wo leider keine ambulante palliative Versorgung stattfindet.
Wie findet man das raus, ob es das in meiner Nähe gibt?
Das kannst du googeln oder du fragst den Sozialdienst vom Krankenhaus, die wissen alles.
Okay. Ah ja.
Ja, das was dazu gehört, genau.
Okay, und wann sollte oder könnte ich darüber nachdenken, Palliativmedizin in Anspruch zu nehmen? Also wird das in der Regel immer so sein, dass mich da schon ein Arzt drauf bringt, weil es ist einfach, schon.
Okay. Das könnte dein Hausarzt sein, das kann aber natürlich auch, wenn du sowieso stationär bist, im stationären Setting oder Wie bei uns zum Beispiel, wir haben ja eine onkologische Tagesklinik, da kommen die Menschen hin, um ihre Chemotherapie zu bekommen. Und sie werden natürlich ärztlich betreut. Und unser Oberarzt in der Onkologie ist auch Oberarzt in der Palliativstation. Und der hat das natürlich gut im Blick und sagt dann seinen Leuten auch, Mensch, ich glaube, für Sie wäre es mal ganz gut, mal eine Zeit lang zu uns in die Palliativstation zu kommen. Okay. In einer Palliativstation ist es so, wie auch in einem Hospiz, das wird dir sicherlich dann deine Gesprächspartnerin, nehme ich an, erzählen. Wir haben nur 10 Plätze. Und wenn diese 10 Plätze voll sind, nehmen wir niemanden auf. Mhm. Dann muss man immer warten, bis ein Platz frei wird.
Okay, um eure Zeit pro Patientin, pro Patient zu schützen.
Genau. Mhm. Die Palliativstation ist auch besser besetzt. Da sind immer 3 Pflegekräfte im Frühdienst und 2 Pflegekräfte mindestens im Spätdienst. Für 10 Patienten, das ist schon Traum.
Okay. Mhm. Und was passiert da? Also du hast vorhin gesagt, so eine Patientin sagt, ich bin wieder da, ich lasse mich mal wieder aufpäppeln von euch.
Genau. Ja? Also wir sagen dann so gerne AZ-Verschlechterung, Allgemeinzustandsverschlechterung. Die Menschen werden immer schwächer. Dann kommen die zu uns und wir gucken nochmal mit der Ernährung, kann man ein bisschen vielleicht dazugeben, parenterale Ernährung gibt es dann. Ich kann ja noch so viel erzählen, stelle ich gerade fest. Ich glaube, wir kommen mit einer Stunde nicht hin. Menschen, die eine Chemotherapie bekommen, die bekommen einen sogenannten Port eingesetzt. Weil diese Chemotherapie ja so toxisch ist, dass du die nicht einfach so in die Vene reinlaufen lassen darfst. Das ist nicht bei allen Chemotherapien so, aber bei den meisten. Und über diesen Port kann man auch Ernährung laufen lassen. Und das ist dann die sogenannte parenterale Ernährung.
Okay.
Das hilft, wieder ein bisschen aufzukommen. In der Palliativstation ist immer eine Physiotherapeutin und die Leute bekommen jeden Tag physiotherapeutische Unterstützung. Da wird Laufen geübt, die werden durchmassiert, all diese Sachen, was gerade angesagt ist. Die Physiotherapeutin, unsere Physiotherapeutin bespricht das mit denen, bespricht sich auch mit uns, was wir denken, was jetzt angesagt ist, damit die wieder so ein bisschen mehr auf die Füße kommen. Und manchmal finde ich es auch wie ein Wunder. Ich weiß nicht, was wir anders machen. Und den Menschen geht es besser, wenn sie bei uns gewesen sind. Und sie gehen häufig auch wieder nach Hause und haben noch eine gute Zeit.
Okay, und das ist auch der Punkt, worum es auch ganz entscheidend geht, oder? Weil genau, das war so ein Satz von dir. Also es ist so schade, dass so viele denken, nee, ich will noch nicht zum Sterben, ich gehe nicht in die Palliativstation, aus diesem Missverständnis heraus. Genau. Und du sagst, dadurch nehmen sie sich eigentlich Lebensqualität.
Genau, dadurch nehmen sie sich eine Chance, nochmal ganz gut auch mit ihren Angehörigen nette Erinnerungen zu kreieren zum Beispiel, weil es ihnen einfach ein bisschen besser geht.
Okay, also ich glaube, das ist das Wichtigste, gerade mal als Botschaft, das wirklich in Anspruch zu nehmen.
Ja. Genau, genau. Mhm. Und frühzeitig, also nicht erst. Das ist dann eben oft das Problem. Wir haben dann manchmal Patientinnen, wenn die dann endlich zustimmen, dass sie zu uns kommen, dann können wir oft manchmal gar nicht mehr helfen.
Okay.
Das, ja.
Und dann geht's, wird tatsächlich dann die Palliativstation zur Endstation.
Zur Sterbestation.
Ja. Mhm. Okay. Auch auf die Gefahr hin, dass wir die Stunde, die angedachte, überschreiten.
Ja, ja.
Von dem vielen, was du gerne noch erzählen möchtest. Ich würde mal jetzt mein Durchführen durch die Themen einfach mal beenden und vielleicht magst du mal schauen, vielleicht gibt es noch so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das magst du gerade schon gerne noch mal berichten, erzählen, aufklären.
Oh, Mensch. Also ich finde nochmal ganz wichtig, den Menschen zu sagen, dass sie immer auch das Recht haben, irgendwann zu entscheiden, ich möchte keine Behandlung mehr. Mhm. Ja, die Behandlung hat so viele Nebenwirkungen, dass das nichts mehr mit Lebensqualität zu tun hat. Und auch diese Entscheidungen tragen wir im Krankenhaus mit. Und ich erlebe das leider oft, dass Angehörige dann die Patienten drängen, das kannst du doch nicht machen, du musst doch kämpfen, du musst doch alles in Anspruch nehmen, was irgendwie geht. Und da sage ich, nein, das muss man nicht. Ja. Lebensqualität steht immer oben an. Und das ist sehr schade dann, dass ich dann Patienten erlebe, die wirklich bis zum Schluss noch Chemotherapie machen, wo wir dann schon denken, Mensch, regel lieber deine Sachen, hab noch mal schöne Zeit mit deinen Angehörigen, regel vielleicht auch deine Beerdigung, solche Sachen, anstatt so krampfhaft an jeder Therapie noch mal festhalten zu wollen.
Ja, guter und interessanter Punkt. Ich werde unten drunter mal eine Podcast-Folge verlinken, die ist noch nicht so alt, von Jung und Naiv. Und da war vor kurzem eine Philosophin und Hochschulgründerin zu Gast, die, wie ich fand, ganz beeindruckend davon gesprochen hat, wie bei ihr selbst eine seltene Erkrankung dazu führt, dass es ihr immer schlechter geht. Und das in diesen philosophischen Zusammenhang gebracht hat, auch von Wachstums- und Fortschrittsvorstellungen, wie sie bei uns eben gesellschaftlich doch so relevant sind. Und dann selbst zu merken, nee, das wird nicht immer alles besser. Ja?
Nee.
Das fand ich ganz beeindruckend, wie sie das ausgeführt hat, auch aus dieser Perspektive heraus der Selbstbetroffenen. Werde ich also mal unten drunter verlinken, wer sich das anhören möchte.
Oh ja, das ist bestimmt.
Das ist zwar ein sehr langer spannend. Podcast, aber am Anfang davon, relativ früh, da geht es genau darum. Mhm. Ja.
Und das ist zum Beispiel auch meine Aufgabe, dabei zu sein und mitzuhelfen, diese Entscheidung zu treffen. Und auch da gibt es keine falsche Entscheidung. Wenn jemand sagt, nein, es kommt für mich nicht in Frage, mit den Therapien aufzuhören, ich mache noch Zweitlinie, Drittlinie, Viertlinie, was es dann noch gibt, dann ist das richtig so. Genauso wie jemand, der sagt, nee, mache ich nicht mehr. Hier ist für mich Schluss.
Okay, also die Empfehlung an die Angehörigen, das, was vielleicht jemand braucht, der schwer krank ist, ist vielleicht weniger ein mach doch das.
Genau, oder du musst doch kämpfen, immer so. Ne?
Sondern ist vielleicht mehr ein ich trage das mit, was dir wichtig ist. Und ich gebe dir dadurch das Gefühl, erstens, bis zuletzt, wir respektieren dich, du bist uns wichtig, wir gehen mit dir und wir ermöglichen dir aber auch von unserer Seite bis zuletzt selbst zu entscheiden, selbst wirksam zu sein.
Genau, und wir gehen den Weg zusammen.
Okay.
Das hast du sehr schön formuliert, ja.
Ja, du aber auch, ja.
Dankeschön.
Okay. Danke. Wollen wir vielleicht hier für diese beiden großen Themen dann doch einen Punkt machen?
Genau.
Es ist ja immer die Herausforderung von so großen Themen, einerseits schon ein bisschen in die Tiefe zu gehen, andererseits aber auch den Happen nicht zu groß zu machen, damit auch Hörerinnen und Hörer das noch hören und verdauen können. Ja? Dann lass uns doch zuletzt trotzdem noch mal einen Moment jetzt drauf schauen. Vielleicht gibt es auch manche, die jetzt sagen, ach guck mal, irgendwie hier die Astrid Lübben, die scheint echt was drauf zu haben und können vielleicht für mich auch eine gute Ansprechpartnerin sein. Die könnten schauen auf beratung-lübben.de. Werde ich auch unten drunter verlinken. Lübben schreibt sich Lübben. Ja?
Genau. Und die Stadt in Brandenburg.
Genau. Und da findet man diese vier Angebote, die du eben schon genannt hast. Du machst Einzelberatung und Coaching, du machst Paarberatung. Dann eng verbunden mit dem, was wir heute besprochen haben. Du berätst schwer Erkrankte und deren Angehörige. Und dann gibt es nochmal dieses Sounder-Sleep-System für Schlaf.
Ja.
Vielleicht magst du zu dem einen oder anderen noch gerade in Kürze etwas sagen.
Genau, ich denke, Einzelberatung und Paarberatung steht vielleicht für sich selbst. Meine Beratung, das ist nochmal wichtig, lässt sich leider nicht über die Krankenkasse abrechnen. Weil ich keine Psychotherapeutin bin. Das kennst du vielleicht ja auch, das Problem.
Ja, dann, das ist so, ja.
Ne? Genau. Wichtig ist auch nochmal, dass ich meine Beratung online anbiete. Wir haben während der Corona-Zeit gemerkt, gerade in der Lebensberatung, in der ich ja vom diakonischen Werk, in dem ich ja einmal in der Woche arbeite, dass das ganz gut funktioniert. Wir haben uns vielleicht früher immer dagegen gewehrt, aber auch da kann man gut miteinander in Kontakt kommen. Und gerade wenn es dann um die Beratung kranker Menschen geht, ist es für die ja oft ganz gut, wenn die nicht immer irgendwo hinfahren müssen, sondern bei sich zu Hause bleiben können. Ja, und da die Beratung bekommen können.
Hilfe kostet auch Energie.
Ja. Eben, genau. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, was mein Angebot von anderen Angeboten ein bisschen abhebt. Und dieses Sounder Sleep System, das kommt aus der Feldenkreis-Methode. Das kann ich nicht erklären. Ich kann keinen Feldenkreis, muss man auch nicht können. Aber das sind ganz kleine, feine Übungen, die quasi den Körper als Schlafmittel benutzen.
Okay, interessant. Aha.
Ja, da können wir noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Oder du lädst die beiden Damen ein, bei denen ich das gelernt habe.
Ja, du hattest mir damals geschrieben, toll, dass du immer so spannende Gesprächspartnerinnen
genau,
hier im Podcast
aber
hast.
Das war gar nicht
aus meinem Podcast, wo du drauf gestoßen bist.
Nein, das war aus dem Jundvermann-Podcast.
Okay.
Genau.
Ja, mal schauen, vielleicht wäre das auch noch mal ein Thema.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Astrid, vielen Dank.
Ich danke dir. Das war richtig nett.
Ja, hat mir auch gut gefallen. Wieder eine schöne Folge hier im Ich-Stark-Podcast. Und ich denke, wer sich für diese Themen interessiert, der hat jetzt schon mal einige Anstöße und Ideen mitbekommen. Aber es ist, finde ich, auch sehr deutlich geworden, da geht es noch viel, viel mehr in die Tiefe, als man das jetzt so in einer Stunde hier gerade mal darstellen kann.
Genau.
Alles Gute dir.
Danke dir auch.
Ciao.
Ich-Stark, die Vorschau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge ist thematisch gar nicht so weit weg, denn da spreche ich mit Sabrina Fricke-Piel, Mitarbeiterin in einem Hospiz. Das Gespräch habe ich schon geführt. Wir sprechen unter anderem darüber, was Hospizarbeit eigentlich genau bedeutet, welche Vorurteile Sabrina vorher hatte und vielleicht auch viele andere haben. Und natürlich sprechen wir über einige Tipps und Hinweise, was kann hilfreich sein für Sterbende, für Angehörige rund um die ganzen Thematiken, die da sind, die lebensverkürzende Diagnose, die psychologischen Aspekte. Zumindest punktuell kommen wir aber auch auf praktische Aspekte. Was ist eigentlich ein Letzte-Hilfe-Kurs? Und zu Beginn geht es außerdem kurz darum, was verbirgt sich hinter dem Stichwort Endometriose? Damit hat nämlich Sabrina selbst zu tun und ein Buch darüber veröffentlicht. Und es ist nun einmal eine Krankheit, die oft nicht oder zumindest sehr spät diagnostiziert wird. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir für die nächste Zeit alles, alles Gute. Bis dann. Ciao.